HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Am 8. November ist Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA gewählt worden. In wenigen Tagen, am 20. Januar, wird er dieses Amt antreten. Und dann? Für den Klimaschutz und den Freihandel sieht es düster aus. Für Minderheiten in den USA wohl auch. Doch was wird aus den internationalen Beziehungen? Was bedeutet ein US-Präsident Trump für Krieg und Frieden in der Welt? Ich habe darüber mit Nicole Deitelhoff gesprochen, Professorin für Politikwissenschaft an der Frankfurter Goethe-Universität und Chefin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und sie hat mich überrascht. Denn für 2017, das erste Jahr mit Trump, hat Nicole Deitelhoff nicht nur düstere Prognosen. Frau Professor Deitelhoff, Sie leiten seit April die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Beim Begriff Friedensforschung, da denke ich erstmal an so ein bisschen friedensbewegte Leute. Muss man da einen pazifistischen Hintergrund haben, um so ein Institut zu leiten?
Nein, das muss man nicht. Also natürlich, auch die Friedensbewegung hat eine große Rolle gespielt in der Friedensforschung in Deutschland, aber das war immer nur ein Strang. Der andere Strang war eben einer, der sehr viel stärker sozialwissenschaftlich nach den Ursachen von Konflikten geforscht hat, nach Konfliktlösungsstrategien. Und was uns alle verbindet, denke ich, die friedensbewegten und die sozialwissenschaftlich orientierten Friedensforscher, ist einfach, dass wir ein gemeinsames Erkenntnisinteresse teilen. Wir wollen verstehen, wie Konflikte zustande kommen und vor allen Dingen, wie wir sie überwinden können, sodass wir eben auf eine friedensfähigere Welt zusteuern.
Das klingt schon vorsichtig formuliert. Also das hohe Ziel Frieden, haben Sie das bei Ihrer Forschung im Blick und wie würden Sie das definieren, Frieden?
Ich habe das bei meiner Forschung tatsächlich immer im Blick. Das ist für mich der Idealzustand, aber ich bin sehr weit davon abgekommen zu denken, dass ich den oder irgendjemand anderes ihn je erleben wird als Zustand, sondern dass es eigentlich ist, es ist ein Prozess. Wir können unser Leben mehr dahin steuern und unsere Gesellschaften. Unsere Projekte, die wir hier an der HSFK verfolgen, sind enger oder weiter von diesem direkten Erkenntnisinteresse entfernt. Also wir haben sowohl Projekte, die eben zum Beispiel versuchen, mal humanitäre Interventionen im Ganzen zu analysieren, also tatsächlich Daten zu erheben, um Muster und Trends zu erkennen. Wir haben auch Projekte, die sich mit internationalen Institutionen beschäftigen. Also Institutionen sind ja ein Bereich, in dem wir eben sozusagen regelmäßig miteinander kooperieren. Die sollen verhindern, dass wir eben unsere Konflikte gewaltsam austragen, sondern stattdessen eben zusammenkommen und über gemeinsame Lösungen beratschlagen.
Und die Lösungen müssen nicht immer pazifistische im Sinne von ohne Anwendung von militärischer Gewalt sein, sondern das ist durchaus etwas, was Sie auch als Mittel der Politik in Erwägung ziehen.
Es ist immer, auch aus unserer Sicht, das letzte Mittel der Politik. Politik hat eigentlich schon versagt, wenn sie zur Gewalt greifen muss. Militärische Interventionen sind immer sehr kostspielig. Sie erfordern zumeist Menschenopfer und zwar nicht nur auf Seiten derjenigen, die intervenieren, sondern auch in den Gesellschaften, in die interveniert wird. Wir wissen, dass wir sehr gemischte Erfolgsbilanzen bei Interventionen haben. Häufig können wir zwar direkte Kriegshandlungen beenden, aber mittelfristig sehen wir, dass die Gesellschaften eben nicht zu stabilen Staaten heranwachsen, die sozusagen demokratischen Standards genügen, sondern dass neue Konflikte aufbrechen, dass die Institutionen nicht stabil sind und so weiter. Also das ist ein Mittel, das nur in Erwägung gezogen werden kann, wenn alle anderen Mittel versagt haben. Und es ist eins, das nur so kurz wie möglich und so wenig wie möglich in Anschlag zu bringen ist. Aber es heißt nicht, dass wir uns prinzipiell gegen militärische oder gewaltsame Mittel, muss man ja breiter sagen, stellen. Leider sind sie manchmal nötig.
Wir wollen, Frau Professor Deitelhoff, in diesem Gespräch vorausschauen auf das Jahr 2017, in dem ja schon sehr bald, am 20. Januar, ein neuer US-Präsident, Donald Trump, sein Amt antreten wird. Er ist ja am 8. November gewählt worden. Seither sind schon 2 Monate vergangen. Wie haben Sie die, wenn Sie in die USA schauen, erlebt? Wie haben Sie diesen künftigen Präsidenten dort erlebt?
Ja, ich habe ja mich 10 Tage vor der Wahl noch dazu hinreißen lassen, auf einer Podiumsdiskussion von mir zu geben, dass ich nicht glaube, dass er es letzten Endes schaffen würde.
Da waren Sie nicht die Einzige.
Ich würde sagen, ich befinde mich in guter und zahlreicher Gesellschaft, aber das macht es auch nicht besser. Wenn man jetzt die Zeit danach betrachtet, glaube ich, haben viele gehofft, mich eingeschlossen, dass ein gewählter Präsident Trump sozusagen seine staatstragende Gestalt entdecken würde. Das ist sicherlich so nicht eingetreten, sondern sein Twittern gerne aus den Nachtstunden ist geblieben, auch dieses Poltern, die häufig ja vollkommen grotesken Formulierungen, die er wählt, auch die Positionswechsel sind geblieben. Von daher hat man natürlich tatsächlich den Eindruck, er ist genauso erratisch, unerfahren, unberechenbar, wie er sich schon im Wahlkampf gegeben hat. Ich bin nur nicht sicher, ob das richtig ist. Also man könnte ja genauso gut vermuten, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was er in den letzten 2 Monaten getrieben hat, dass dieses Poltern Kalkül ist. Was er ja macht, ist, dass er altgewachsene Beziehungen und auch Institutionen aufrüttelt, so ein bisschen durcheinander schüttelt, sie unter Druck setzt und dadurch schafft er natürlich neue Freiräume. Also wenn man sich mal die Provokation gegenüber China ansieht. Mhm. Im Grunde genommen die ganz offene Verletzung der Ein-China-Politik.
Er hat also mit der Regierungschefin von Taiwan telefoniert.
Ganz genau.
Hat das sich hätte kein US-Präsident bisher
richtig,
gemacht.
Richtig, das ist das eine. Und er hat auch mehr oder weniger angedeutet, dass er sozusagen im südchinesischen Meer durchgreifen will und ähnliches. Aber jetzt kann man sich ja durchaus fragen, meint er das wirklich ernst oder versucht er nicht einfach nur zu sagen, passt mal auf, das war jetzt die ganze Zeit so, mit mir geht das alles nicht, weil ich bin ja gegen das Establishment. Und dadurch schafft er natürlich tatsächlich Freiräume, in denen man bestimmte Dinge neu verhandeln kann.
Also das hätte auch was Positives aus Ihrer
das
Sicht.
Das könnte was Positives sogar haben, ja. Mhm. Also ich stehe auch daneben und denke, oh mein Gott, was macht der Mann? Aber gleichzeitig glaube ich, beobachten zu können, dass wir in bestimmten zentralen Politikfeldern tatsächlich Bewegung sehen, die wir da lange nicht gesehen haben. Er wird ja auch sehr stark angegriffen für seine momentane Nahostpolitik. Also, er hat sich ja ganz klar gegen die Administration von Obama jetzt nochmal positioniert. Die haben diese Resolution durchgehen lassen, um einen Sicherheitsrat gegen die Siedlungspolitik.
Zum ersten Mal seit Menschengedenken, dass
ganz
eine
genau.
Resolution nicht am Veto der USA gescheitert ist, die
ganz genau.
Israel wegen der
Obama
Siedlungspolitik
Obama versucht auch nochmal ein bisschen aufzuräumen.
Ne?
Also
mhm.
versucht nochmal aufzuräumen, bevor er aus dem Amt geht und so ein Erbe zu hinterlassen. Und Trump hat gesagt, fürchterlicher Fehler, fürchterlicher Präsident und bei mir wird alles anders. Wartet Israel bis zum 20. Januar und dann wird alles gut. Und die Zwei-Staaten-Politik, was soll das Ganze mehr oder weniger? Und auch hier muss man, glaube ich, sehen, dass die Krise der Zwei-Staaten-Politik, also diese Idee, dass man daran festhält, dass es Israel als Staat gibt und einen unabhängigen Palästinenserstaat, um dauerhaften Frieden in der Region zu etablieren, die ist nicht erst seit Trump unter Beschuss. Sondern die ist in den letzten Jahren vermehrt ins Hintertreffen geraten. Natürlich durch die aktive Siedlungspolitik, aber nicht nur dadurch. Also auch hier greift er etwas auf, was ohnehin im Gange ist und wird vielleicht uns alle noch verblüffen, indem er eine tatsächliche politische Strategie entwickelt im Nahen Osten.
Mhm.
Die sehen wir vielleicht noch nicht, aber im Moment macht er auch nur Lärm. Er scheucht auf, er sorgt dafür, dass die Leute unruhig werden und auch Verhandlungspartner unruhig werden. Mhm. Das gibt ihm aber auch Chancen.
HR Info, das Interview mit Professor Nicole Deitelhoff, Politikwissenschaftlerin an der Frankfurter Universität und Chefin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Wir schauen voraus auf 2017, auf das Jahr mit Donald Trump als US-Präsident. Es werden wahrscheinlich auch ein paar mehr Jahre werden. Und wir haben schon ein bisschen spekuliert darüber, was möglicherweise in Bewegung kommt, welche sicher geglaubten Eckpfeiler der Außenpolitik ins Wanken geraten. Wenn ein Präsident antritt mit der Parole America First, mhm. was ist da von ihm zu erwarten? Ist das auch eine Abkehr der USA von der Rolle als Ordnungsmacht, Führungsmacht der westlichen Welt, gar Weltpolizist, Isolationismus?
Ja, also das ist sicherlich der Bereich, an dem wir am meisten Befürchtung in Europa haben. Also ich meine, auch Isolationismus war jetzt nie etwas, was der amerikanischen Außenpolitik fremd war. Es hatte immer Hochphasen und dann ist es wieder in den Hintergrund getreten. Jetzt werden wir vielleicht wieder eine intensivere Phase des Isolationismus erleben. Aber ich glaube, er hat eine ganz bestimmte Prägung. Also das eine ist, wenn Trump sagt, America first, dann meint er vor allen Dingen, er will zwar an den Allianzen festhalten, also NATO, die europäische Bindung, aber er will, dass sie sozusagen mehr auf Augenhöhe stattfindet. Er wird nicht mehr weiter bereit sein, den Schirm zu spannen und darunter machen sich sozusagen die Europäer bequem, sondern erwartet, dass sie ihm tatsächlich Aufgaben abnehmen. Für Europa wird das bedeuten, dass man sich auf einen weit strategischer gesinnten Partner einstellen muss, mhm. der sozusagen kurzfristiger seine eigenen Interessen realisieren will und dass man sich mehr um die eigenen Belange selbst kümmern muss. Das heißt, Militär- und Verteidigungsunion wird ein großes Thema sein und wird wahrscheinlich dadurch auch Rückenwind bekommen.
Die Europäische Union scheint aber im Moment nicht ganz in dem Zustand zu sein, dass man so eine Herausforderung wirklich gemeinsam angehen kann, oder?
Naja, ich glaube, gerade dadurch, dass der Druck von außen und von innen, wir haben den Brexit, wir haben die Flüchtlingsproblematik für die EU, Und dann jetzt auch noch sozusagen eine USA, die nicht mehr bereit ist, auf Gedeih und Verderb sozusagen den Europäern zu helfen. Das könnte auch durchaus ein Ansporn sein. Das könnte sozusagen den entsprechenden Impetus geben, dass man sich im Innern zusammenreißt, zumindest mit Blick auf bestimmte strategische Ziele. Militär und Verteidigung scheinen mir so eine zu sein. Und Deutschland und Frankreich scheinen mir da auch die großen Treiber zu sein, die das sehr gerne möchten. Mhm. Wir müssen natürlich sehen, wie die Wahlen in Frankreich ausgehen. Das könnte nochmal spannend werden im Juni.
Da kommen wir auch gleich noch drauf. Okay. Ich habe so den Eindruck, dass Sie geneigt sind, aus dem, was uns da mit Trump bevorsteht, immer mal wieder auch einen positiven Aspekt zu gewinnen oder zu gucken, wo liegen die Herausforderungen, die uns auch weiterbringen können. Ist es denn auch eine Chance, wenn Sie jetzt auf die langen Jahrzehnte der Ost-West-Konfrontation blicken, dass sich mit Donald Trump und Wladimir Putin offenbar zwei Männer gefunden haben, die in irgendeiner Weise sehr ähnlich ticken, die sich offenbar sympathisch sind?
Das ist eine gute Frage.
Oder ist das gerade besonders gruselig, die Vorstellung?
Ja, für mich ist sie besonders gruselig. Das liegt aber an mehreren Dingen. Also als Europäerin wäre mir sehr daran gelegen, dass eigentlich starke Signale an Wladimir Putin und die Regierung in Russland gehen, dass man nicht mehr länger bereit ist, bestimmte Grenzüberschreitungen, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig hinzunehmen.
Ukraine.
Beispielsweise, aber nicht nur das, also in der Tat auch die Einmischung in Wahlkämpfe, die wir in den USA jetzt erlebt haben. Und aber nicht nur das, es ist ja nicht nur ein Wahlkampf, es ist auch in die normale Berichterstattung. Haben wir auch in Deutschland in der Vergangenheit, in den vergangenen 12 Monaten, um genau zu sein, einiges erlebt. Ich würde mir wünschen, dass man sozusagen deutlicher macht, es gibt Grenzen. Und wenn wir jetzt einen US-Präsidenten Trump haben, der sozusagen seinen neuen Freund und Bruder im Geiste in Wladimir Putin sieht, also zwei sehr autoritär gestrickte Führer, dann ist das sicherlich kein gutes Zeichen, denn wir brauchen tatsächlich, um glaubhaft Russland, ich sage jetzt mal dieses Wort, das man heute nicht mehr so gerne nimmt, abschrecken zu wollen, dann brauchen wir eigentlich die USA. Also das ist tatsächlich einer der Bereiche, die ich am unerfreulichsten finde. Diese merkwürdige Freundschaft oder Allianz, die sich da anzudeuten scheint zwischen den USA unter Trump und Putin.
Hi, Info, das Interview mit Professor Nicole Deitelhoff, Leiterin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Für das neue Jahr 2017 habe ich Ihnen mal 4 Nachrichtenmeldungen mitgebracht aus der Zukunft, die ich Ihnen jetzt nach und nach rüberreiche. Bitte Sie, die einfach mal kurz vorzulesen und mir zu sagen, ob Sie das für eine wahrscheinliche Meldung halten, wird das so eintreffen. Was haben Sie da jetzt?
7. Mai 2017, Paris. Marine Le Pen wird Präsidentin Frankreichs. Die Vorsitzende der rechtsextremen Front National konnte sich in der Stichwahl mit 53-47% gegen ihren republikanischen Kontrahenten François Fillon durchsetzen. Anhänger des linken Lagers waren der Wahl größtenteils ferngeblieben, weil sie sich nicht zur Wahl des konservativen Fillon durchringen konnten. Das Schlimme ist, es ist im Bereich des Wahrscheinlichen.
Wahrscheinlich sogar.
Ja, aber ich kann mir auch nicht helfen, als zu sagen, ich glaube nicht, dass diese Nachricht tatsächlich erscheinen wird. Ich glaube, dass letzten Endes auch Anhänger des linken Lagers sich eher für Fillon aussprechen werden, bevor sie Marine Le Pen zur Wahl verhelfen.
Sie haben sie ja eben schon mal erwähnt oder die Wahlen in Frankreich erwähnt als eine ganz wichtige Station. Wenn wir zwischen diesem Männerbund Trump-Putin, der sich da abzeichnet, mittendrin in Europa auf einmal eine Person wie Marine Le Pen sehen, was würde das bedeuten?
Auf der einen Seite fällt es in ein Muster. Also wir haben eben die autoritären Strömungen schon lange in Russland. Wir sehen jetzt einen rechtsautoritären Zuwachs sozusagen jenseits des Atlantiks als US-Präsidenten. Das kann man, glaube ich, ja auch so sagen. Wir haben Rechtspopulismus in vielen westeuropäischen Ländern, Linkspopulismus genauso. Von daher würden wir sozusagen einen generellen Trend weiter sehen, der nichts Gutes aussagt über den Zusammenhalt Europas, über den Zusammenhalt der Europäischen Union und natürlich auch nicht über den Zustand unserer internationalen Ordnung, unserer internationalen Institutionen. Denn die werden ja von all diesen populistischen Strömungen ganz stark in Frage gestellt. Man will ja zurück in einen vermeintlich harmonischen und sicheren Nationalstaat, will sich gegen diese Einflüsse der Globalisierung oder eben der internationalen Institutionen, die noch dazu von mir aus von Banken und sonst was irgendwie dominiert sind, wehren. Und das bedeutet einfach, dass die internationalen Institutionen weiter unter Druck geraten werden, genauso wie die Europäische Union unter Druck gerät, aber auch die nationalen politischen Systeme.
Nächste Meldung, 24. September 2017.
Doch. AfD verpasst Einzug in den Bundestag. Die Alternative für Deutschland hat mit 4,8% der Stimmen den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Demoskopen sehen den Grund dafür in der deutlich verschärften Asylpolitik von CDU und CSU. Ich halte die Nachricht für unwahrscheinlich.
Die werden einziehen.
Die werden einziehen. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass der hintere Teil stimmt. Also es wird eine deutlich verschärfte Asylpolitik von CDU und CSU geben. Die sehen wir ja schon. Die beginnt ja längst oder hat schon begonnen.
Wird das der Union denn helfen?
Es wird ihr helfen, aber es wird auch nicht den Erfolg zeitigen, den sie sich vielleicht erhofft. Also dass sie zum Beispiel die AfD aus dem Bundestag heraushalten kann. Das glaube ich nicht. Aber anders als vielleicht in Frankreich oder in den USA, wenn man so will, oder auch in Großbritannien, glaube ich, dass wir ein so konservatives Parteien- und Wahlsystem haben, dass wir nicht erleben werden, dass die Alternative für Deutschland mehr als, ich muss vorsichtig sein, mehr als 15% erhält.
Okay, mit den Prognosen hatten wir ja schon zu Beginn
des Gesprächs. Ja, genau, gesagt, ich meine,
Sache
Trefferquote ist da.
Okay, zwei Meldungen habe ich noch.
13. Oktober 2017, Damaskus. Assad erklärt seinen Rücktritt. Der syrische Machthaber Assad macht den Weg frei für demokratische Wahlen in seinem Land. Das erklärt Assad im syrischen Staatsfernsehen. Zwischen den verschiedenen Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg soll es unter Vermittlung der UN Gespräche geben. Nee, würde ich auch für unwahrscheinlich halten. Er ist überhaupt nicht in einer Situation, in der er das tun müsste. Also momentan läuft es ja für Assad ausgesprochen gut. Er hat über die Partnerschaft mit Russland einfach seine Machtposition zurückerobern können, im weitesten Sinne. Er ist auf dem Siegeszug und im nächsten Schritt wird es natürlich darum gehen, dass er Geldgeber benötigt bzw. internationale Unterstützung, um sein System wieder jenseits des Krieges zu festigen. Aber ich fürchte, da stehen ihm auch genügend Möglichkeiten offen, solange Russland so weitermacht.
Und eine allerletzte Meldung.
Ja, 18. Dezember 2017 in Washington. Trump billigt den Anschluss der Krim an Russland. US-Präsident Trump hat seinem russischen Kollegen Putin versichert, die Krim sei ein Teil Russlands. Trump sagte, so wie er Amerika wieder groß machen wolle, sei es Putins gutes Recht, Russland wieder groß zu machen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
HR Info, das Interview mit Professorin Nicole Deitelhoff. Sie sind kurz davor, in den Mutterschutz zu gehen. Mhm. Das heißt, mal für relativ kurze Zeit Ihre Leitungsfunktion hier bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung ruhen zu lassen, um ein Kind zu bekommen. Sie haben schon zwei. Mhm. Bei den Themen, über die wir sprechen, die ja alle beängstigend sind, wo Sie zwar mit erfrischend guter Laune und sehr viel Optimismus rangehen, aber die ja doch eher eine düstere Sicht auf die Welt und auf die Zukunft mit sich bringen. Mhm. Bringen Sie das mit Ihren Kindern irgendwie in Zusammenhang im Sinne von, machen Sie sich Gedanken über die Welt, in der die Kinder aufwachsen werden, im Vergleich zu der Welt, in der wir aufgewachsen sind?
Ja, also natürlich tue ich das. Allerdings würde ich mal 2016 ausklammern. Das war wirklich ein dunkles Jahr. Das muss man ja einfach sagen. Es war ein deprimierendes Jahr, politisch, innenpolitisch, außenpolitisch. Man möchte es am liebsten glatt vergessen, auch wenn das nicht geht. Aber davon abgesehen würde ich ja sagen, dass alle Zeiten, in denen Kinder aufgewachsen sind, nie so besonders toll waren. Mhm. Also die Zeiten, in denen ich aufgewachsen war, waren auch die von Tschernobyl. Diese Sorge war ganz stark. Und darüber, dass der Kalte Krieg noch mal heiß werden würde und wir doch noch den Nuklearkrieg sehen, das war damals das große Thema. Heute ist es...
Stimmt, da haben wir auch irgendwie fast damit gerechnet, dass das passieren könnte.
Genau. Mhm. Genau. Und auch Kinder- und Jugendliteratur war so.
Ja.
Also wenn ich mich so erinnere, da war das ganz häufig, waren das Konflikt- oder eigentlich Untergangsszenarien und wie man dann als Überlebender, wie es weitergehen würde. Heute ist es... etwas diffuser, aber deswegen ja nicht weniger beängstigend, transnationaler Terrorismus. Der Terrorismus trifft uns sozusagen jetzt im Kern Europas, also in diese Friedenszone, bricht eben auch die Gewalt ein und die Unvorhersehbarkeit des Ganzen. Also mit dem Makrokonflikt Ost-West hatte man vielleicht noch so den Eindruck, es sei ein bisschen berechenbarer. Und jetzt weiß man ja teilweise gar nicht erstmal, woher die Gewalt eigentlich kommt. Sie bricht plötzlich aus, sie ist sofort wieder weg. Na, das ist natürlich auch Ziel des Ganzen, aber klar, macht man sich darüber Gedanken. Aber für mich ist es vor allen Dingen Ansporn, meinen Job besonders gut zu machen, um vielleicht irgendwie auf kleinem Wege dazu beizutragen, dass es wieder ein bisschen besser wird. Der Ost-West-Konflikt ist ja auch vorbei.
Dieser Job besteht unter anderem darin, ein Institut mit ungefähr 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu leiten. Was machen die eigentlich? Sind die sozusagen an den Konfliktherden der Welt vor Ort unterwegs oder ist das sehr stark wissenschaftliche Arbeit mit Konferenzen und Literaturstudium? Wie geht Friedensforschung ganz konkret?
Bei uns gibt es beides. Wir sind ja erstmal ein Leibniz-Institut, also Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Die hat ein Motto, das lautet Theoria cum Praxi. Also wir wollen Grundlagenforschung mit praktischem Wissen verbinden. Wir versuchen also auch in die Gesellschaft direkt hineinzuwirken mit dem, was wir erforschen. Und das heißt für uns, wir machen Grundlagenforschung, die häufig hier im Büro stattfindet, im Wälzen von Büchern, im Schreiben von Artikeln. Aber genauso sind wir unterwegs an Schulen, im Bundestag, im Auswärtigen Amt. Also wir unterrichten beispielsweise angehende Diplomaten jeden Sommer in Grundlagen der Konfliktforschung, damit sie das für ihre Jobs mitnehmen können. Wir machen Feldforschung. Wir sind in der Tat an ganz vielen Konfliktherden direkt vor Ort. Mit all den Risiken, die das teilweise für unsere Mitarbeiter auch beinhaltet, müssen wir auch immer sehr stark abwägen, versuchen dort Daten zu erheben und daraus was zu lernen, was wir dann wieder in die Grundlagenforschung auch einfügen können. Also wir sind an den unterschiedlichen Orten in der Welt, aber auch hier im Büro, aber auch im Bundestag, an allen möglichen Institutionen des öffentlichen Lebens eben eingebunden, versuchen auch das, was wir wissen, in die Gesellschaft hineinzubringen.
In die Gesellschaft heißt ja wahrscheinlich dann auch in die Politik. Ja. Wie wird Ihre Expertise da wahrgenommen? Also ruft auch mal die Bundeskanzlerin an oder der Außenminister und lässt sich beraten von Ihnen?
Direkt noch nicht, aber ich lade Sie gerne ein, das zu tun. meistens sind es Referatsleiter aus den unterschiedlichen Ministerien oder sind die Fraktionen, die im Bundestag, aber natürlich, also wir sind ein hessisches Institut, das ist uns auch ganz wichtig. Das heißt, auch die hessischen Ministerien und auch die Landtagsfraktionen fragen bei uns nach zu konkreten Themen. Wir bieten aber auch dazu was an, also wir beschicken die natürlich auch, wenn wir denken, eigentlich müsste hier mal was passieren. Wir haben jetzt im letzten Jahr viel gemacht zu Salafismus und dann gehen wir natürlich auch direkt in die Ministerien hinein und sagen, guck mal, wir haben hier diese Daten. Wollt ihr darauf nicht mal reagieren oder müsste man da nicht mal tätig werden?
Was passiert dann? Also wird damit politisch agiert? Merken Sie irgendwo einen Einfluss oder Spuren, die Sie hinterlassen?
Ja, also das Salafismusprojekt, das ist insofern vielleicht auch ganz interessant. Das haben wir nämlich im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemacht. Also kommt von einem Bundesministerium, die haben uns gebeten, versucht doch mal den Wissensstand, den wir haben in Deutschland zusammenzufassen und daraus konkrete Empfehlungen abzuleiten. Und das heißt, wir haben sozusagen unterschiedliche Forschungszentren in Deutschland als Partner an Bord geholt und haben in Fokusgruppen beispielsweise einfach Wissensbestände mal tatsächlich systematisch erhoben, was gibt es, was wissen wir, durchforstet und dann daraus versucht, zentrale Lektionen zu erfahren.
Können Sie eine nennen?
Es gibt ganz viele. Die erste, die einfachste ist wahrscheinlich diejenige, dass der Salafismus ein relativ großes Phänomen ist und dass der gewaltbereite Salafismus relativ klein ist und man gut daran tut, die beiden zu unterscheiden und auch zu erkennen. Mhm. Wir haben zu unterschiedlichen Bereichen an Rekrutierung, beispielsweise im Salafismus, Module geschaffen, die wir auch in Videofilme umgesetzt haben. Und die werden jetzt von der Polizei in Baden-Württemberg im Training eingesetzt. Also da sieht man dann schon, dass wir durchaus ganz konkrete Wirkungen auch erzielen können.
Wenn wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf Donald Trump zurückkommen. Am 20. Januar wird er ins Weiße Haus einziehen. Wenn Sie einen zentralen Rat geben sollten für die deutsche Bundesregierung im Umgang mit Donald Trump, wie würde der aussehen?
Standhaft bleiben. Also ich glaube, der wesentliche Punkt bei Donald Trump ist ja, dass er versucht, eben über diese Rüpeleien und grotesken Aussagen Unsicherheiten zu erzeugen, Räume zu schaffen, um neu zu verhandeln und damit auch sozusagen ja, Gewinne zu erzielen, wenn man so will. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, das einfach wirklich auszusitzen und in Ruhe an sich abprallen zu lassen und standhaft zu bleiben, was die eigenen Zielvorstellungen angeht. Deutschland hat ein klassisches Bekenntnis zu multilateralen Institutionen und zu den liberalen Werten, für die wir stehen. Da heißt es standhaft bleiben. Dann kann Trumps Strategie sozusagen zu verunsichern und dann in die Verunsicherung hineinzustoßen mit Forderungen nicht funktionieren.
Also es war auch richtig, dass die Bundeskanzlerin, als sie ihm gratuliert hat, gleich mal gesagt hat, was die gemeinsamen Werte sind, die richtig. USA und Deutschland bisher verbunden haben.
Genau, da stimme ich absolut mit ihr überein.
Das war HR Info, das Interview mit Politikwissenschaftlerin Professorin Nicole Deitelhoff, Leiterin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Den Podcast zu dieser Sendung gibt's zum Nachhören und Abonnieren unter hrinforadio.de und mein Name ist Christoph Schäffer.